Ja, Vater, du bist hier, Dank sei dir dafür. Das ist gut, dass wir das singen dürfen. Die Gebetswoche ist zu Ende. Wir haben über vieles geredet und haben für vieles gebetet. Und das ist gut so. Und wir haben festgestellt, wie wichtig das Gebet ist, auch schon zu anderen Situationen. Danke dir. In anderen Gesprächen haben wir uns auch über die Wichtigkeit des Gebets unterhalten. Und so habe ich mich schon längere Zeit mit diesem Thema beschäftigt und möchte versuchen, da ein bisschen was zu sagen. Beten. Ich möchte einleiten mit ein paar Fragen, die ich zu diesem Thema stellen möchte. Warum sollen wir eigentlich beten? Können wir mit Gottes Eingreifen rechnen, ausgelöst durch unser Gebet? Denn wenn wir beten, möchten wir ja auch sicher sein, dass wir erhört werden, dass Gott gehört hat. Und in dem Zusammenhang kommen dann auch noch mehr Fragen. Hört Gott denn auf mich? Bin ich wichtig genug? Oder um es konkreter zu sagen, bin ich ihm wichtig genug? Wir haben heute Morgen festgestellt, wie wichtig wir ihm sind. Und von daher ist diese Frage vielleicht überflüssig. Aber hier und da in einer Situation des Lebens mag sie sich stellen. Bin ich Gott wichtig genug? Ich kleines Kerlchen, dass er auf mich hört. Dann kommt auch noch die Frage, bin ich überhaupt in einer geistlichen Verfassung? Bin ich fromm genug, heilig genug, dass ich überhaupt beten darf? Oder ist da in dem Moment gerade so viel, Ungutes in meinem Leben und in meiner Lebenssituation, dass ich mal besser nicht bete, dass ich mal so ein bisschen was aus Gottes Gegenwart verschwinde? Bisschen untertauche. Und wenn ich so bin und dann bete, habe ich überhaupt eine Chance auf Erhörung? Und wie soll ich denn überhaupt beten? Der Herr Jesus warnt uns vor vielem Reden, er nennt das Plappern. Aber in dem gleichen Moment, wo er uns davor warnt, da sagt er, unser Vater im Himmel weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn bittet. Ja, dann kommt wieder die Eingangsfrage, wenn das so ist, warum soll ich denn dann noch beten? Und wir wollen uns über Risiken und Nebenwirkungen von Gebeten anhand von drei Beispielen in der Bibel unterhalten. Es ist ja so, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann springen einen diese Dinge ja förmlich an. Und die Bibel ist ja voll von Gebeten. Und ich habe mir drei rausgesucht, über die ich versuchen möchte, was zu sagen. Und es beten zum ersten ein römischer Offizier, zweitens eine Hausfrau, und drittens ein hoher Regierungsbeamter bzw. Diplomat. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich mich schon seit einiger Zeit mit diesem Thema beschäftigt und es besteht die Gefahr, dass ich einiges von dem, was ich sage, wiederhole. Ich hoffe trotzdem, dass ihr die Geduld und die Kraft aufbringt, mir zuzuhören. Vor allen Dingen bitte ich darum meine Hauskreisler, wo wir das schon öfters besprochen haben. Wenn es nicht so ist, dann sagt mir Bescheid, senkt den Daumen. Und dann ist das durch. Wir wollen uns zuerst das Gebet eines römischen Hauptmanns ansehen. Und dazu lesen wir Apostelgeschichte 10. Na, wo ist es denn? Die Geschichte kennen wir alle. Und sie ist mir unter einem ganz anderen Aspekt wichtig geworden. Da heißt es in Apostelgeschichte 10, ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, um den geht es, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, also der von Italien nach Caesarea versetzt worden war, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der ihm den Beinamen Petrus hat, dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Vers 9. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber zubereiteten, nämlich seine Hausgenossen, kam eine Verzückung über ihn. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Und darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wiederum erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten, vor der Tür. Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich, steh auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Dann kommt Petrus mit diesen Gästen nach Caesarea in das Haus von diesem Cornelius. Und da sagt Petrus: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus und so weiter. Und Petrus kommt zu der Überzeugung: Hier hat Gott gewirkt und er hat etwas Großes getan. Ich will nicht weiterlesen, weil sonst die Zeit ein bisschen knapp wird. Hier steht, dass Cornelius fromm geworden ist. Was hatte das zu bedeuten und weswegen war er denn fromm geworden? Der Cornelius war ein römischer Offizier und ich glaube, dass er mit seinen Soldaten in verschiedenen Bereichen des Römischen Reiches stationiert gewesen ist. Er ist also rumgekommen und er wusste genau, wie es in der römischen Götterwelt zuging. Er kannte als Italiener die römisch-griechische Götterwelt ganz bestimmt. Er kannte die Bilder, er kannte die Tempel, er kannte die Kulte, die sich um die Götter ranken. Er wusste aber auch, dass diese Götter nicht viel ausrichten konnten. Und er wusste auch ganz genau, wie es da in der Götterwelt zuging, nämlich äußerst menschlich. Es strotzte vor Intrigen, vor Beleidigungen, vor Hintergehen. Es strotzte vor Neid, vor Streit und vor Fehltritten. Und Cornelius war ja fromm geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar dann auch die jüdische Bibel, die Tora, gelesen hat und hat vielleicht auch den Propheten Jesaja gelesen. Wir lesen das ja auch von einem anderen, der das getan hat. Und wenn er das getan hat, dann hat er bestimmt Kapitel 44 im Jesaja gelesen. Da heißt es in Jesaja 44, Vers 14, er, der Mensch, geht, um sich Zedern zu fällen oder nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und zieht sie sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte und der Regen lässt sie wachsen. Und das alles dient dem Menschen zur Feuerung und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und bäckt Brot, teils verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davon nieder, macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er im Feuer. Auf dieser seiner Hälfte brät er Fleisch, isst den Braten und sättigt sich. Auch wärmt er sich und sagt: Ha, mir wird es warm, ich spüre Feuer. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Er beugt sich vor ihm und wirft sich nieder und betet zu ihm und sagt: Errette mich, denn du bist mein Gott. Und in Vers 46, in Kapitel 46 hat er dann bestimmt gelesen: Sieh, die Menschen, die Gold aus dem Beutel schütten und Silber auf der Waage abwiegen, dingen einen Goldschmied, dass er einen Gott daraus macht. Sie beugen sich, ja, sie werfen sich nieder. Sie heben ihn auf die Schulter, tragen ihn umher und setzen ihn nieder an seiner Stelle und er steht da. Von seinem Platz weicht er nicht. Auch schreit man zu ihm, aber er antwortet nicht, hilft ihm nicht aus seiner Not. Ich kann mir vorstellen, dass Cornelius in diesem Moment festgestellt hat, was hier so ganz leicht sarkastisch und spöttisch klingt, Das war in Rom, das war in Athen, das war in Ephesus, das war überall, wo die Tempel waren. Da war das Realität. Und er blieb auf der Suche und dann wird er nach Jerusalem versetzt. Und in Jerusalem steht er vor diesem Tempel. Da sieht er diesen Gottesdienst, aber was er nicht sieht, ist das Bild eines Gottes. Er hört von diesem Gott, von dem man sich kein Bild machen darf. Und er hört von der Geschichte dieses Volkes Israel, wo sich dieser Gott immer so wunderbar bewiesen hat. Und vielleicht erinnert er sich sogar an dieses Geschehen, was ein paar Wochen vorher passiert ist. Da waren drei Männer gekreuzigt worden. Und einer von denen, der war so ganz sonderbar, der war anscheinend unschuldig geblieben. Und bei dieser Kreuzigung, da hat es ganz seltsame, absonderliche Naturereignisse gegeben. Vielleicht hat er sich daran erinnert. Und alles das hat diesen Mann zum Nachdenken gebracht und dieses Nachdenken hat ihn zum Beten gebracht. Wenn es hier heißt, dass er fromm war, dann bedeutet das, dass er seinen eigenen Glauben, in dem er groß geworden war, über Bord geschmissen hatte und den Glauben der Juden angenommen hatte. Er war nicht formal zum Judentum übergetreten, zum Beispiel durch Beschneidung. Das war das nicht, aber diesen Glauben hatte er angenommen. Wer betet, der muss glauben. Hebräer 6 sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, und ich denke auch im Gebet zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Glauben, aufrichtig glauben und beten, bedeutet, an das tatsächliche Eingreifen Gottes zu glauben. Und da stellt sich auch für mich die Frage, bin ich denn überhaupt so ein Beter? Oder bin ich einer, der ja, betet, um die Form zu wahren, um in einer Tradition zu bleiben? Ist mein Gebet lebendig und voller Glauben? Bei Cornelius zeigte sich dieser Glauben auch in der Tat. Er gab Almosen und das war genau nach Gottes Willen. Wir wissen jetzt nicht, wie lange der Petrus gebetet hat und um was er konkret gebetet hat. Aber irgendwann war die Zeit der Erhörung gekommen. Gehört hatte Gott schon lange und jetzt kommt die Erhörung. Wie sollen wir uns das vorstellen? Hatte Gott es nicht für nötig gehalten, bis dahin hinzuhören? Kommt wieder die Eingangsfrage, sind wir als Beter wichtig genug, dass Gott hört? Oder wollte Gott ganz einfach die Gebetskondition von diesem Cornelius mal testen und sagen, na, wie lange betet der wohl? Epheser 6 fordert uns ja dazu auf, dass wir ausdauernd beten sollen. Und genau das hat der Cornelius getan. Ich stelle mir das so vor. Ich glaube nicht, dass es im Himmel auf einmal geheißen hat, ach du liebe Zeit, wir haben da einen übersehen und vergessen. Da unten ist einer in Caesarea, der betet schon so lange. Um den müssen wir uns kümmern. Nein. Ich glaube, ich stelle mir das so vor. Da ist die Hand Gottes auf und da tropft ein Gebet rein. Und morgen noch eins. Und übermorgen wieder zwei. Das sind die Gebete des Cornelius. Und auf einmal sagt Gott so, jetzt ist die Hand voll. Jetzt werde ich reagieren. Reagiert Gott erst in dem Moment? Tatsächlich erst jetzt? Ich denke mal, dass Gott schon sehr viel früher angefangen hat zu arbeiten und zu reagieren. Und zwar auf eine Art und Weise, wie sich Cornelius das nicht vorgestellt hat. Denn Gott musste erstens, und das ist für mich eine Konsequenz dieses Gebets, den Petrus nach Joppe schicken. Und zweitens musste der Petrus vorbereitet werden und dazu brauchte es diese Vision, von der wir gelesen haben. Eure Wege sind nicht meine Wege, sagt Gott. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Was sind Gottes Gedanken? Gottes Gedanken sind Gedanken des Friedens, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Und wie sehr wurde das wahr an diesem Cornelius? Diese Gedanken hatte Gott ganz zweifellos über diesen Mann und er reagiert zweigleisig. Ich habe das gerade versucht zu sagen. Petrus muss diese Vision haben und er muss es sich sagen lassen, was Gott für rein erklärt, das mache du nicht unrein. Und er muss sich als zweites sagen lassen, geh ohne Bedenken. Gott kümmert sich um den Cornelius und er kümmert sich um den Petrus. Das waren zwei riesige Herausforderungen für diesen Jünger. Er musste ganz gewaltig über seinen Schatten springen dabei. Aber, und ich denke, das ist auch ein Ergebnis der Gebete des Cornelius, von denen er nichts wusste, Petrus hat diese Herausforderung gemeistert. Er hat gehorcht. Gott sei Dank, können wir sagen. Und Petrus hat verstanden. Er wusste hinterher, was Gott rein macht, das ist rein. Gott war dem Cornelius in seinem Gebet ein Belohner. Haben wir eben von gehört. Er hatte bestimmt nur für sich selbst gebetet und für sein Haus. Er wollte Klarheit haben für sich und für seine Leute über diese Religion, über diesen Glauben. Und Cornelius wird, ohne dass er es weiß, zum Türöffner für die Heidenmission. Risiken und Nebenwirkungen von Gebeten. Und ich denke, aus diesem für uns unbekannten Gebet des Cornelius, können wir eine Menge für uns mitnehmen, aber auch für uns als Gemeinde. Erstens müssen wir im Glauben beten. Wir müssen von der Sinnhaftigkeit und der Richtigkeit unseres Gebets überzeugt sein. Wir dürfen nicht oder sollten nicht pflichtschuldig beten. Zweitens, wir müssen dranbleiben. Wir müssen eine gewisse Gebetskondition entwickeln. Auch wenn es scheinbar dauert, bis Gott reagiert. Wir wissen ja gar nicht, wie er schon reagiert hat. Das können wir ihm überlassen und ihm unterstellen. Drittens müssen wir im Herzen ganz fest überzeugt sein, dass Gott unser Gebet hört und erhört. Viertens dürfen wir davon überzeugt sein, dass Gott Großes tut und vielleicht sogar viel Größeres, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und fünftens können wir davon überzeugt sein, dass unser Gebet im Himmel eine Reaktion auslöst. Aber wir müssen auch beten lernen, Herr, dein Wille geschehe. Und das ist ein Gebet, eine Formulierung, die mir schwer über die Lippen kommt und die ich immer wieder lernen muss. Es fällt mir schwer, das zu sagen und einzugestehen und das dann vielleicht auch umzusetzen. Herr, dein Wille geschehe. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gott erhört alle unsere Gebete, aber er erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Luther hat gesagt, wenn nicht geschieht, was wir wollen, was wir erbeten, dann geschieht, was besser ist. Und Max Lucado hat gesagt, die Macht des Gebetes ist nicht bei dem, der betet, sondern bei dem, der das Gebet erhört. Es ist Gott und bleibt Gott, zu dem wir beten dürfen. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Gebet. Das ist das Gebet einer Hausfrau und dazu lesen wir 1. Samuel 1. Kennen wir auch. Da war ein Mann, der hieß Elkana, der hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Peninnah. Peninnah aber hatte Kinder, Hannah hatte keine Kinder. Und das war für die Hannah eine schier unerträgliche Last. Wir lesen dann gleich, dass sie im Rahmen eines Festes in den Tempel nach Jerusalem gehen und dass Hannah sich eines Tages aufmacht und geht in den Tempel allein, um zu beten. Und dann heißt es, und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Macht ansehen und meiner gedenken und deine Macht nicht vergessen wirst und deiner Macht einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Eli, das war der Hohepriester. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch loswirst. Es ist eine riesige persönliche Not, die hier auf dieser Hannah lastet. Auf den ersten Blick fehlte es ihr an gar nichts. Sie hatte einen liebevollen Mann. Sie wohnte in richtig guten, wohlsituierten Umständen. Es ging ihr äußerlich gut. Sie wusste, dass ihr Mann sie liebte. Das hatte er ihr gesagt. Und er hat es auch bewiesen dadurch, dass sie immer doppelten Anteil an den Geschenken bekam. Und Elkana, ihr Mann, sorgte sich um sie. Zur damaligen Zeit, als Frauen nicht so den ganz großen Stellenwert hatten, jedenfalls einen viel niedrigeren als heute, war das etwas ganz Tolles, was dieser Mann tat, was diese Ehe auszeichnete. Und ich denke, auch heute kann man nicht von jeder Ehe so sagen, dass sie so ist, dass der Mann sich so um seine Frau kümmert. Also so gesehen, äußerlich fehlte es der Hanna an gar nichts. Aber trotzdem lag auch über Hannas Leben ein riesiger Schatten. Sie konnte keine Kinder kriegen. Und das war jetzt kein dummer Zufall oder keine Laune der Natur. Nein, Gott hatte ihren Leib verschlossen. Auf Gottes Reaktion hin konnte sie keine Kinder kriegen. War das der Hanna so klar? Ist uns heute eigentlich immer klar, warum wir Leid tragen müssen, warum wir krank sind, warum sich nicht erfüllt, warum wir beten, warum es uns schlecht geht? Ist das von Gott gewollt oder lässt er es bloß zu? Nehmen wir das, was uns passiert und die Situation, in der wir sind, aus Gottes Hand an? Das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Und zu all diesem persönlichen Leid, was diese Frau da mit sich tragen musste, kamen noch die Sticheleien der anderen Frau. Was konnte Hanna denn in so einer Situation tun? Sie hätte sich bei ihrem Mann beschweren können. Das hätte vielleicht mal eine Zeit geholfen. Und dann wären die Sticheleien weitergegangen. Sie hätte ihm Vorwürfe machen können. Auch das hätte vielleicht nur eine Zeit lang geholfen. Aber auf die Dauer hätte das auch nichts gebracht. Sie hätte, was menschlich verständlich wäre und was wir auch in Zeichen sehen, in Teilen sehen, sie hätte bitter werden können. Das ist doch ganz normal. Sie hätte sich zurückziehen können von ihrer Familie, von ihrem Mann, erst recht von der zweiten Frau, und sie hätte sich auch zurückziehen können von Gott. Ich hätte das verstanden und ich hätte in irgendeiner Form so bestimmt reagiert. Denn erstens hätte ich die Schuld nicht bei mir gesucht, zweitens bei anderen. Aber Hanna macht etwas ganz anderes. Hanna entschließt sich, in den Tempel zu gehen, in die Gegenwart Gottes. Sie geht einen anderen Weg und sie betet. Wir singen sehr häufig das Lied 236 und ich glaube, das passt so richtig auf Hannas Situation. Da singen wir: in der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie es mir geht. In der Stille angekommen, lege ich meine Maske ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. In der Stille angekommen, schreie ich meine Angst heraus. Was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütte ich vor Gott aus. In diesem Lied ist alles drin. Da ist dieses Ruhigwerden vor Gott drin. Da ist aber auch drin, dass wir ehrlich werden vor Gott und vor allen Dingen auch vor uns selbst. Und da ist auch dieses hilflose Schreien zu Gott drin. Und dieses Schreien kann auch lautlos sein, wie das bei der Hanna gewesen ist. Und in diesem Lied und in diesem Gebet ist auch das Eingeständnis der eigenen Hilflosigkeit drin. Und das ist der einzige, das ist der richtige Weg, in dieser Situation, um zu Gott zu kommen. Wie ernst es der Hanna mit diesem Gebet gewesen ist und wie bewusst sie betet, viel bewusster als ich sehr häufig bete, das sieht man an dem Gelübde. Und Gott hatte davor gewarnt, vorschnell ein Gelübde abzugeben, denn sie mussten eingelöst werden. Gott warnt uns ausdrücklich davor. Hanna ist bereit, den herbeigesehnten und von Gott erwünschten Nachkommen sofort wieder an Gott zurückzugeben. Risiko und Nebenwirkung eines Gebets. Vielleicht hatte Hanna auch an sich gezweifelt, vielleicht auch an Gott. Aber sie hatte sich entschieden, Gott zu vertrauen und zu glauben. Vom Zweifel zum Glauben und nicht umgekehrt. Das wird vielleicht manchmal als glaubensschwach abgetan, aber ich denke, es ist der richtige Weg, um zu Gott zu kommen. Wir dürfen zweifeln, wir dürfen sogar manchmal verzweifeln. Das ist menschlich und Gott weiß das und Gott begegnet uns da drin. Wenn wir uns zu Gott wenden, ihm unsere Zweifel sagen, unsere Hilflosigkeit, dann wird er sich auch zu uns wenden und sich zu uns bekennen. Wenn wir das tun, ist das ein erster Schritt im Glauben oder vielleicht auch anders gesagt, ein erster Schritt, um wieder zu glauben. Und ich bin überzeugt, dass das ein Schritt ist, auf den Gott wartet und auf den er uns begegnet, auf den er uns entgegenkommt. Das hat er ja bei Hanna getan. Ich möchte zwei Stellen lesen, die das bestätigen. Einmal aus Römer 8, die Stelle kennen wir alle. Römer 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für uns gottgemäß. Also wir haben einen, der uns in unserer Gebetshilflosigkeit und Wortlosigkeit hilft. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und die zweite Stelle aus Hebräer 4, Vers 15. Nein, stimmt nicht. Doch, stimmt doch. Ich war in Epheser, nicht in Hebräer. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, aber ohne Sünde. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade vor Gott, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese Zusage Gottes haben wir. Wir dürfen aber von dieser Stelle nicht weggehen, ohne uns den Eli anzusehen. Der Eli, der saß da vorne am Tempeleingang, hatte alles im Griff und alles im Blick. Er war ja der Hohenpriester. Eli war ein echter Gottesdienstprofi. Und jetzt sieht er da diese Frau, die da liegt und die sich aufführt, wie man das im Tempel nicht tut, die so ungewöhnlich ist. Und das ist auch ziemlich unerhört, was die da macht. Denn im Tempel wurde laut gebetet, meistens. Und diese Frau bewegt nur die Lippen. Für den Eli stand jetzt fest, da stimmt was nicht. Und die ist anscheinend betrunken. Er war schnell mit einem Urteil zur Hand. Und Eli will sie rausschmeißen. Eli bleibt in dieser Situation kalt, gefühllos, unberührt von der Frau, von der Not dieser Frau. Er sieht diese Not nicht. Und Eli ist es wichtig, dass die Form gewahrt wird. Und erst als die Hanna ihm ihre Not erklärt, da fängt er an zu verstehen. Aber dabei bleibt er ganz seltsam unberührt und unbeteiligt. Er sagt nämlich nicht die übliche Formel, dein Gott wird dir helfen oder mein Gott wird mir helfen oder der Gott, vor dem wir stehen, wird dir helfen. Nein, er sagt einfach, der Gott Israels, der wird dir schon helfen. Eli hat gar nichts begriffen. Er bleibt kühl und förmlich. Kann man das verstehen, wenn man seine Familiengeschichte sieht? Ja. Echter Glaube, lebendiger Glaube sieht anders aus, aber ich würde mich hüten, den Eli zu verurteilen. Im Laufe vieler Jahre bin ich nämlich auch zu einem kleinen Gottesdienstprofi geworden, wie viele von euch. Es ist uns alles klar, wir haben alles im Griff, wir kennen Worte, wir kennen Redewendungen, wir kennen Lieder, wir kennen Abläufe, alles gelernt, alles stimmt, alles ist gut. Ich bin von der Richtigkeit dieser Dinge, vieler Dinge, wirklich im Herzen überzeugt. Und trotzdem muss ich mir die Frage stellen, wenn nach außen alles prima ist und stimmt, wie sieht es denn innen aus? Bin ich selbst noch in der Lage, die Not eines anderen hier in der Gemeinde oder um mich herum aufzunehmen und zu verstehen? Die Not anderer Menschen zu erkennen, bin ich bereit, ein aus einer persönlichen Not geborenes anderes Verhalten, seltsames Verhalten, ernst zu nehmen, zu akzeptieren? Mich darauf einzulassen? Oder bleibt mein Herz kalt und unberührt und das Gefühl ausgeschaltet, Hauptsache die Form stimmt? Ich sehe diese Gefahr manchmal bei mir und Gott möchte mich davor behüten. Da kann der Herr nur mein Vorbild, unser Vorbild sein. So, jetzt gehen wir noch ganz kurz, die Zeit drängt, zu dem dritten Beter, zu diesem Diplomaten und hohen Regierungsbeamten. Wir gehen zu Nehemia. Nehemia war zur damaligen Zeit, als die Geschichte zählt, am Hof des persischen Königs in einer Vertrauensposition. Er hatte eine ganz unmittelbare Nähe zum König und das an sich war schon gefährlich, denn die Könige waren launisch und wenn einem das Gesicht nicht gefiel oder man ein bisschen anders guckte, wie die es wollten, dann ging es zack, Kopf ab. Die Gefahr war groß. Die Gefahr bei Nehemia war aber noch größer. Er war nämlich Mundschenk, Vorkoster des Königs. Er musste also dafür sorgen, dass die Gerichte und Getränke, die der König kriegte, vorher abgeschmeckt und probiert wurden. Und die mussten auch dem Geschmack des Königs entsprechen. und noch mehr, die durften nicht vergiftet sein. Und das bedeutet, er stand in der Gefahr, wenn der das Falsche aß und trank, dann war es um ihn geschehen. Nehemia saß so gesehen auf einem Pulverfass. Er hat einen Stressjob, wie viele von euch auch haben, ich nicht mehr. Trotzdem hatte Nehemia noch Zeit und Interesse und Kraft, sich für anderes interessieren, trotz seines so anstrengenden Berufs. Nehemia interessierte sich nämlich für sein Volk, für seine Volksgenossen, die Juden im fernen Israel. Er war ja vertrieben oder fortgeführt worden und war ein Kind dieser Gefangenschaft. Aber in Jerusalem, in Israel, spielte sich wieder was ab durch die Zurückführung und das interessierte ihn. Und wir können modern sagen, er interessierte sich für Gott und für seine Gemeinde. Und darin ist er ein Vorbild. Denn oft ist es ja so, dass wir Zeitmangel oder berufliche Überlastung oder was auch immer vorschieben, um bloß nicht für Gott und seine Gemeinde tätig zu sein. Nehemia ist anders. Er hat ein echtes Interesse und er hat eine echte Liebe. Das sehen wir daran, als ihm berichtet wird, wie es in Jerusalem aussieht, da setzt er sich hin und weint. Warum? Was geht ihn denn Jerusalem an? Er hat es doch gut hier am persischen Königshof, ganz weit weg von Jerusalem. Es interessierte ihn, weil da Gottes Volk war und weil da der Tempel war. Und was macht dann der Nehemia? Er beginnt mit einem Schuldeingeständnis, mit einem Schuldbekenntnis. Er betet lange und bittet um Vergebung. Und ich denke, das ist auch manchmal bei uns oder auch bei mir nötig, dass wir das vielleicht als ersten Schritt nehmen, unsere Nachlässigkeit, unsere Fehler bekennen vor Gott, offen und ehrlich sind vor ihm und dann erwarten wir Hilfe, wie es uns ja zugesagt worden ist im Hebräerbrief. Hilfe, rechtzeitige Hilfe. In Hebräer 10, Vers 19 heißt es, durch das Blut Jesu, durch die Vergebung unserer Schuld, haben wir Freimütigkeit, den Mut und die Chance, in die Gegenwart Gottes zu treten, um Hilfe zu erlangen, egal wofür. Erstens bekennt Nehemia die Schuld. Zweitens bittet er um Gelingen vor dem König. Und was sollte da gelingen? Das wusste der Nehemia selbst noch nicht in dem Moment. Aber er vertraute fest auf die Hilfe Gottes im entscheidenden Moment. Bitten wir auch um Gelingen? Wir haben um 5 Menschen gebetet. Ist es uns gelungen? Gott weiß es. Wir beten um viele andere Dinge. Wir wissen nicht, ob sie immer so gelingen, wie wir es wünschen. Gott weiß es. Aber beten wir, Herr, lass es gelingen. Nehemia hat das getan. Und diese Bitte ist ja ein riesiger Glaubens- und Vertrauensvorschuss. Nehemia betet etwa 3 bis 4 Monate. Dieses Thema war ihm derartig wichtig, dass er da dran geblieben ist über eine so lange Zeit. Mit seiner Beharrlichkeit und mit dieser Ausdauer, mit dieser Kondition ist er uns vielleicht ein großes Vorbild und mich beschämt er. Als ich noch arbeiten musste, hatte ich mir so eingerichtet, dass ich morgens eine Viertelstunde eher aufstand, um eine kleine Gebetszeit zu haben. Und ich habe so gedacht, ja, wenn du demnächst nicht mehr um 7 Uhr ins Auto springen musst, dann hast du ja noch viel mehr Zeit zu beten. Aber ich habe weniger gebetet. Ich bete nicht mehr so regelmäßig wie früher. Denn Nehemia hat das getan. Da muss ich mich dann mal wieder neu an ihm ausrichten. Oft verlieren wir das Interesse und die Geduld und den Mut, wenn irgendwann mal nicht so klappt und eintritt, wie er beten wird. Egal. Wir kommen wieder zu der Eingangsfrage. Bin ich Gott wichtig genug? Hört Gott überhaupt? Und wenn wir uns nicht ganz klar sind, dann beten wir weiter, meistens sogar dann halbherzig. Sollten wir nicht tun. Nach den 3 bis 4 Monaten ergibt sich für Nehemia endlich die Gelegenheit, auf dieses Thema zurückzukommen. Er ist wieder beim König und der König sagt, was ist mit dir? Du siehst so anders aus. Und dann lässt der Nehemia ein Stoßgebet los und wir sehen daran, wie wichtig solche Gebetchen sein können. Und dann sprudelt es aus ihm raus. Er bittet um Urlaub. Er bittet um Reisedokumente für eine Reise nach Jerusalem und Höhepunkt des Muts und des Glaubens, er bittet um Holz aus den staatlichen Vorräten zum Aufbau von Mauer und Toren. Und das wird hier so ein bisschen in ein paar Worten dargestellt, aber da ist eine unheimliche Sprengkraft drin. Die Perser waren großzügig, was die Götter der unterworfenen Völker anging. Die durften sie ruhig behalten. dann blieben sie wenigstens ruhig. Die persischen Könige glaubten nicht daran. Auch wenn sie vom Gott Israels, von dem großen Gott des Himmels sprechen, dann haben sie ihn als Gott akzeptiert, aber mit keinem Wort, mit keinem Gedanken an ihn geglaubt, obwohl sie Werkzeuge in Gottes Hand waren. Nee, die Götter durften sie behalten und die Tempel auch, denn die Götter mussten ja ein Dach über dem Kopf haben und die Menschen ein Ziel, wo sie hingehen konnten. Alles gut, war alles genehmigt, war alles opportun. Sie durften auch die Städte wieder aufbauen. Das war ein Wirtschaftsförderungsprogramm und eine intakte Infrastruktur, die diente jedem. Und das hielt auch die Leute ruhig und friedlich. Städte und Häuser durften sie auch gerne wieder aufbauen. Aber der Bau einer Stadtmauer, das war das Zeichen dafür, dass sie sich absichern wollten und dass in irgendeiner Zeit eine Rebellion bevorstand. Das war ihnen klar, wenn einer eine Stadtmauer baut, dann gibt es bald Stress. Und da hatten die persischen Könige verständlicherweise Angst vor und sagten dem, in aller Regel schoben sie dem einen Riegel vor. Nehemia weiß das, aber mutig tritt er vor den König Artasasta und der lehnt nicht ab. Warum denn? Warum lehnt er nicht ab? Ich denke, das lag daran, dass Nehemia vorher gebetet hat, lass es gelingen. Und das hat er verspürt. Und er hat noch mehr verspürt, nämlich in Kapitel 2, Vers 8 ist etwas, das ist ein Satz, der fasziniert mich. Da heißt es, die gute Hand meines Gottes war über mir. Und das zu wissen, macht Mut, das macht Kraft, das gibt Gelassenheit, das ist etwas ganz Großartiges zu sagen in jeder Situation, die gute Hand meines Gottes ist mit mir. Ich habe einen Satz gelesen, der mir hier ziemlich passend erscheint. Da heißt es, unsere Gebete sind der Startknopf, auf den Gott zu seiner Zeit drückt. Und dann kommen Dinge in Bewegung. Hier kamen Dinge in Bewegung 3 bis 4 Monate später. Da hat Gott gedrückt und da ist was passiert. Vielleicht kann der eine oder andere das bezeugen, dass er gebetet und gebetet hat, den Startknopf dahin gehalten hat. So, und auf einmal, bums, da ging es los. Ungefähr ein Dutzend Mal lesen wir in Nehemia, dass er betet. Aus den unterschiedlichsten Gründen und in unterschiedlichsten Situationen. Wir wollen uns ganz kurz noch 3 dieser Situationen ansehen. Erstens, in Kapitel 3, Vers 33, fangen sie an, die Mauer zu bauen. Und die Arbeit gelingt. In einer Wahnsinnszeit kriegen sie die Mauer um Jerusalem wieder fertig. Und die Feinde drumherum, die werden zornig und ärgerlich und spotten. Es gibt Druck von außen, kennen wir. Was betet Nehemia? Herr, unser Gott, beten Nehemia und sein Volk. Und sie bauen weiter. Sie beten, wenn alles gut verläuft. Sie beten in guten Zeiten. Die zweite Stelle. Die Feinde sehen den Fortschritt in der Arbeit und sie verschwören sich. Es wird gefährlich für Israel. Es kommt eine schlimme Situation, es kommt Druck von außen. Und wie heißt es da ganz lapidar? Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen auf. Sie beten und tun etwas. Die eine Hälfte des Volkes betet, die andere ist bewaffnet. Gott will auch praktische Dinge haben. So, und es kann nichts passieren, sie bleiben abwehrbereit durch das Gebet und kriegen ihre Arbeit fertig. Ein paar Stellen weiter lesen wir, Stress und Druck von innen. Die Juden stehen da, werden mutlos und müde. Wir können nicht mehr, heißt es da wörtlich. Die sehen diese Berge von Müll und Schutt, die da liegen, und sagen, nee, unter diesen Umständen geht es überhaupt nicht mehr weiter und vergessen ganz, wie viel sie schon getan haben. Typisches Zeichen. Wie oft liege ich auf halber Strecke da, kann nicht mehr, habe vergessen, was Gott schon getan hat und werde mutlos. Und dann, was sagt der Nehemia? Fürchtet euch nicht. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Gott. Der gibt euch die Kraft. Es geht weiter. Wenn wir innerliche, interne Dinge haben, wenn sie uns sehr belasten, dann dürfen wir dafür beten, aber wir sollen dann auch das Danken nicht vergessen. Eine letzte Stelle noch aus dem Kapitel 8. Da geht es neben den praktischen Dingen um geistliche Dinge. Nehemia und sein Mitstreiter Esra lesen das Gesetz vor und legen es dem Volk aus. Das war in Vergessenheit geraten. Das war ihnen in vielen Teilen unbekannt. Und einen ganzen langen und heißen Tag stehen sie auf einem großen Platz und lassen sich das Gesetz vorlesen. Wir würden heute vielleicht sagen, es kam im Volk zu einer Erweckung. Es kam zu einem Neubeginn innerhalb der Gemeinde und mit ganz tiefgreifenden Folgen. Die Augen gingen dem Volk auf, sie merkten auf einmal, wie weit sie von Gott weg waren im Laufe der Jahre, wie diese gottesferne Normalität geworden war und wie sehr sie sich gegen Gott versündigt hatten und dass sie genau deswegen in so einer traurigen Situation waren. Und da fing sie an zu weinen. Und dann sagten sie mir, das geschieht euch recht. Lesen wir mal, wie Nehemia regiert. Nehemia 8, Vers 9. Und Nehemia sagte zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Gott heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz, oder wie wir es singen, die Freude am Herrn ist eure Kraft. Nehemia hat am Anfang nur gebetet, lass es gelingen. Lass dein Ohr, Gott, doch aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes. Lass es deinem Knecht heute gelingen. Mehr hat Nehemia nicht gebetet, aber auch nicht weniger. Und Gott hat dieses Gebet in so großartiger Weise erhört. Ich denke, diese drei Beispiele können uns ermutigen, neu zu beten, weiter zu beten. Ich habe einen Artikel gefunden, der ist überschrieben mit ein Plädoyer für das Gebet. Und da heißt es, wir beten nicht, weil Gott sonst nicht wüsste, was zu tun wäre. Er hat immer den besten Überblick. Vielmehr hat er uns befohlen zu beten, weil er das Gebet in seiner Souveränität zum Auslöser in der Kette seiner Handlungen bestimmt hat. Der Startknopf. Beten ist mehr als nur reden mit Gott. Gott handelt aufgrund der von ihm vorher festgelegten Schöpfungsordnung mit uns, den Menschen. Er handelt mit uns aufgrund der Versprechen seines Wortes und als Antwort auf die Bittgesuche seiner Kinder. Aber Gott handelt nie aus purer Laune heraus. Trotz oder vielleicht gerade wegen seiner unumschränkten Souveränität lässt sich Gott auf uns in Liebe und Gnade ein. In der Ewigkeit werden wir einmal sehen, wie viele Ereignisse auf der Erde stattfinden, weil wir gebetet haben. Und wir werden sehen, wie viele Male Gott in den Startlöchern stand, weil er sah, wo es Not gab, aber es war niemand da, der diese Not auch gesehen und um Gottes Wirken gebetet hat. Gebet ist eine Ehrenverantwortung und heilige Pflicht des Christen, um damit Gottes Wirken in Bewegung zu setzen. Und dann noch einmal zum Schluss das Zitat von Max Lucado: Die Macht des Gebets ist nicht bei dem, der betet, sondern bei dem, der das Gebet erhört. Und der Artikel schließt mit dem Wunsch, viel Freude im Gebet, und damit schließe ich auch, viel Freude im Gebet und viel Mut, weiterzubeten.